In dem Moment, wo die NATO Soldaten einsetzt und sei es nur ein einziges NATO-Mitgliedsland, beispielsweise Polen, solche Überlegungen hat es ja schon gegeben, sind wir auf der abschüssigen Bahn, was sehr schnell zustande käme, einem Krieg zwischen NATO und Russland. Und das ist die Katastrophe.
Und die Leute in der Ukraine, die diesen Verteidigungskrieg führen, fühlen sich doch in dem, was sie tun, bestärkt, wenn die großen Experten aus Deutschland sagen, ja, so muss es geschehen und ihr müsst Panzer haben und ihr müsst Raketen haben und ihr müsst dies haben, dann wird alles schon werden. Das heißt, wir fördern im Grunde damit die Einstellung, lasst uns diesen Krieg bis zum bitteren Ende führen.
Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Ja, die Zeiten, in denen man eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit genießen konnte, die sind scheinbar vorüber. Die Kriege in Nahost und in der Ukraine erhitzen die Gemüter. Die einen fordern schwere Waffenlieferungen, die anderen setzen sich für Verhandlungen ein. Und ja, über die aktuelle geopolitische Situation möchte ich sprechen mit zwei hochkarätigen Gästen, die heute hier zusammengekommen sind und über die ich mich schon sehr freue, sie euch hier heute präsentieren zu dürfen. Und zwar zu meiner Linken, den emeritierten Professor für neuere und neueste Geschichte. Er war auch der älteste Sohn von Willy Brandt und ist bis heute SPD-Mitglied, Dr. Peter Brandt. Hallo, Herr Brandt.
Grüße Sie.
Ja, und zu meiner Rechten den ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaligen Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Harald Kujat. Hallo, Herr Kujat.
Hallo, grüß
Ja.
Sie.
Ja, ich freue mich, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Herr Kujat, wir hatten ja im Spätsommer telefoniert, da hatten Sie zusammen mit Herrn Brandt und zwei anderen Kollegen einen Friedensappell veröffentlicht. Damals wollten wir uns zusammenfinden und dazu ein Interview machen. Das hat dann doch jetzt etwas gedauert mit der Terminfindung. Aber jetzt freue ich mich, dass wir hier heute am 7. Dezember in Neuruppin, ungefähr eine Stunde nördlich von Berlin gelegen, zusammengefunden haben. Und ja, Herr Brandt, ich fange mal mit Ihnen an. Ihr Vater Willy Brandt galt ja als großer Friedenspolitiker. Er hat damals den Friedensnobelpreis für seine Ostpolitik erhalten. Wir erinnern uns, Wandel durch Annäherung war sein Credo. Wenn er heute noch leben würde, was würde er denn zum Zustand hier in Deutschland seiner Partei, der SPD, sagen? Und wie würde er im Ukraine-Krieg handeln? Hätte er sich an den Verhandlungstisch mit Putin gesetzt?
Ich muss Sie enttäuschen, wir wissen es nicht. Wir können generell nicht wissen, wie Personen, die nicht mehr leben, sich verhalten würden. Mein Parteivorsitzender Lars Klingbeil ist zwar 100% sicher, dass Willy Brandt seine Position teilen würde, wenn er noch am Leben wäre. Ihm scheint gelungen zu sein, den Kontakt ins Jenseits herzustellen. Ich weiß es nicht. Da, wo ich Vermutungen habe, äußere ich mich aus naheliegenden Gründen sehr vorsichtig, denn in meinem Fall liegt ja der Verdacht nahe, dass ich aufgrund der Verwandtschaft sozusagen die Autorität des Vaters für mich in Anspruch nehme. Das habe ich nie gemacht, das mache ich auch hier nicht. Was wir vermuten können, ohne dass ich deswegen mehr mache, als ich machen sollte, ist, dass er im Vorfeld sich engagiert hätte, um sich zu bemühen, dass es nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen, also es gab ja über Jahre Auseinandersetzungen, auch gewaltsame, aber dass es zu diesem offenen Krieg nicht kommt. Aber mehr würde ich jetzt nicht wagen zu sagen.
Herr Kujat, wenn wir uns mit der aktuellen Lage beschäftigen, die Tagesschau hat jetzt gerade zum gestrigen Tage am 6. Dezember einen Artikel veröffentlicht, in dem sie darüber referieren, dass die Hilfen der USA für die Ukraine auf der Kippe stehen, aufgrund der fehlenden Zustimmung im Kongress. Und auch die New York Times schreibt, dass die Lage der Ukraine sich weiterhin verschlechtern könnte aufgrund der mangelnden Unterstützung der USA. Sie haben jetzt kürzlich ein reichweitenstarkes Interview gegeben. Das wurde über 2 Millionen Mal mittlerweile aufgerufen, indem Sie das gängige Narrativ der Leitmedien zumindest mal in Frage stellen. Ich frage Sie jetzt bewusst überspitzt, Herr Kujat, hat die Ukraine den Krieg gegen Russland militärisch verloren?
Naja, ich differenziere immer, weil es ist einfach zu sagen, die Ukraine hat gewonnen oder die Russen haben gewonnen. Also einen Krieg gewinnt man dann, wenn man die politischen Ziele in diesem Krieg erreicht, deretwegen man den Krieg führt. So gesehen hat weder die Ukraine noch Russland noch die Vereinigten Staaten haben diesen Krieg gewonnen. Denn keiner dieser Staaten hat das politische Ziel erreicht, deretwegen er entweder den Krieg selbst führt oder ihn massiv unterstützt. Also, um es in Stichworten nur zu sagen, Russland wollte natürlich in erster Linie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verhindern. Das ist bisher nicht erfolgt. Dagegen muss Russland nun zusehen, wie 2 neue Mitglieder in die NATO aufgenommen werden, Finnland und Schweden. Das ist sicherlich nicht als politischer Erfolg zu werten. Die Vereinigten Staaten haben erklärtermaßen versucht, Russland politisch, militärisch und wirtschaftlich zu schwächen. Denken Sie an die Sanktionen oder aber auch vor allen Dingen an die militärische Schwächung. Und das ist der Grund ist relativ einfach. Wir leben ja in dieser neuen Weltordnung der rivalisierenden Mächte. Die Vereinigten Staaten, China und Russland. Und China und Russland sind enge Verbündete. Und wenn die größere Herausforderung für die Vereinigten Staaten ist natürlich China. China ist der einzige Staat auf diesem Globus, der in der Lage wäre, die Vereinigten Staaten als führende Weltmacht abzulösen. Deshalb schwächt man den Verbündeten, dann schwächt man damit auch den Hauptkontrahenten, nämlich China. Das ist nicht erreicht, im Gegenteil. Die Sanktionen haben das Gegenteil bewirkt. Sie haben sich sehr nachteilig für uns ausgewirkt, sicherlich auch für Russland. Aber Russland ist in der Lage, damit zurechtzukommen. Und militärisch ist Russland wesentlich stärker als vor dem Krieg inzwischen. Auch stärker noch als in den 80er Jahren. Und was die Ukraine betrifft, die Ukraine, das erklärte Ziel war eben, das gesamte Territorium einschließlich der Krim zurückzuerobern. Und davon ist die Ukraine weit, weit entfernt. Dann stellt sich die Frage eines militärischen Sieges. Das ist etwas völlig anderes.
Und darauf zielte meine Frage ja auch ab.
Darauf zielte Ihre Frage ab. Aber ich wollte einmal den Zusammenhang herstellen, weil das immer vereinfacht beschrieben wird. Militärisch neigt sich das Geschehen zugunsten Russlands. Eindeutig. Die Ukrainer haben große Verluste. Russland hat durch die Teilmobilmachung über 300.000 Soldaten dazugewonnen, ist wesentlich stärker geworden inzwischen. Und man muss auch sagen, der eigentliche Hebel, den die Ukraine angesetzt hat, um die strategische Lage zu ihren Gunsten zu wenden, nämlich diese Großoffensive, die hat nicht den Erfolg gebracht, den sie bringen sollte. Und damit ist auch der Landkrieg in eine ganz kritische Phase für die Ukraine gelangt. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews.
Ja, und auch Valery Saluschny, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, hat ja kürzlich in einem Interview mit The Economist zugegeben, dass die Ukraine sich mindestens mal in einer Pattsituation befindet. Und auch in den deutschen Leitmedien wird mittlerweile eingestanden, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist. Herr Brandt, jetzt versuchen wir ja, der Westen, der Wertewesten, Russland in die Knie zu zwingen. Außenministerin Baerbock hatte schon gleich nach Kriegsausbruch gesagt, dass Russland wirtschaftlich ruiniert werden muss. Jetzt haben wir bald 2 Jahre nach Kriegsausbruch 12 Sanktionspakete verabschiedet. Wir haben schwere Waffen geliefert, in Deutschland mittlerweile im Umfang von 24 Milliarden Euro. Würden Sie denn da, ich sag mal, dieser Interpretation von Herrn Kujat zustimmen, dass die westliche Politik gescheitert ist?
Absolut. Davon ist nicht mehr viel übrig. Das wird verschleiert in der öffentlichen Berichterstattung. Aber es ist überhaupt nicht abzusehen, dass die Ukraine mit Unterstützung der NATO-Staaten in eine Situation kommen könnte, wo sie gewissermaßen den Frieden diktiert. Unsere Initiative, Sie hatten es Friedensappell genannt, die wir zusammen mit meinem Politologen Kollegen Hajo Funke und mit Horst Teltschik, der ja auch nicht irgendjemand ist, veröffentlicht hatten, hatte ja nicht den Zweck, die Ukraine zum Aufgeben zu drängen. Das ist ja immer die Unterstellung, sondern gerade die Sorge darum, dass die Ukraine in eine Situation kommt, wo es für sie nicht mehr weitergeht, hat uns bewogen, neben den humanitären Aspekten eines brutalen Krieges einen Gedanken ins Gespräch zu bringen, wie ein solcher Friedensprozess einschließlich Ergebnis aussehen könnte, was nicht heißt, dass es in jedem Detail so stattfinden muss und wird, wie wir das skizziert haben.
Ja, Herr Kujat, wenn ich noch mal zu Ihnen kommen darf, Sie hatten jetzt, ich hatte es gerade schon angedeutet, kürzlich ein wirklich sehr sehenswertes Interview veröffentlicht, fast 2 Millionen mal geklickt worden. Sie haben dort ausgeführt in diesem Interview, dass sich jetzt gegenwärtig in der Situation wieder die Chance ergibt, dass die beiden Kontrahenten an den Verhandlungstisch gebracht werden könnten. Jetzt hat kürzlich auch der US-Journalist Seymour Hersh das quasi bestätigt in einem Artikel von Ihnen. Er hat dort ausgeführt, dass die beiden Generalstäbe von Russland und auch von der Ukraine, also einmal Valery Gerasimov auf russischer Seite, Valery Saluschny, gerade schon von mir erwähnt, zusammensitzen und im Hintergrund nicht öffentlich Friedensgespräche führen. Also halten Sie tatsächlich die aktuelle Zeit und die gescheiterte Offensive, der jetzt anstehende harte, lange Winter für eine Möglichkeit, dass es da doch zu Frieden kommt in der Ukraine?
Also ich kann nicht bestätigen, ob diese Gespräche tatsächlich stattfinden, aber ich halte das für sehr wahrscheinlich. Der Artikel oder das Interview von Valery Saluschny, den ich übrigens sehr schätze, ist ein sehr guter Stratege, auch ein führt auch diesen Krieg unter den Bedingungen, muss ich dazu sagen, mit den Mitteln, die der Ukraine zur Verfügung stehen, sehr vernünftig. Dieses Interview hat im Grunde eine Wende eingeleitet, weil Saluschny zum ersten Mal öffentlich gesagt hat, wir sind gescheitert mit dieser Offensive, wir haben den Durchbruch nicht geschafft, denn das war ja das Ziel, das muss man vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen, das Ziel war eben, die dicht gestaffelten russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und dann bis an das Asowsche Meer heranzukommen, nach Melitopol beispielsweise, etwa 86 Kilometer entfernt von den ukrainischen Stellungen und damit die Landbrücke zwischen Russland und der Krim abzuschneiden. Denn auch das ist Saluschny. Saluschny hat schon sehr früh im September vergangenen Jahres gesagt, wir haben 2 große Probleme, wo die Russen strategische Vorteile haben. Das eine Problem ist, dass die Krim sozusagen als logistische Drehscheibe benutzt wird und die Masse der Versorgung der ukrainischen, der russischen Streitkräfte, also mit Treibstoff, Verpflegung, Munition und so weiter, über die Krim kommt. Und wenn wir die Krim abschneiden von Russland, dann haben wir einen enormen Wandel sozusagen in der strategischen Lage zu unseren Gunsten herbeigeführt. Der zweite strategische Vorteil Russlands ist, gemäß Saluschny, dass die Russen in der Lage sind, über Großentfernung 2.500 bis 3.000 Kilometer Ziele in der Ukraine anzugreifen. Die Ukrainer zwar vor allen Dingen durch die Lieferung westlicher Luftverteidigungssysteme aus Deutschland, insbesondere Iris-T und Patriot, in der Lage sind, zwar bestimmte Bereiche, vor allen Dingen die Hauptstadt, zu schützen, aber sie sind eben nicht in der Lage, das ganze Land zu schützen, und sie sind auch nicht in der Lage, was eigentlich notwendig wäre, die Abschussrampen zu zerstören, damit es überhaupt nicht zu diesen Angriffen kommt. Das ist der zweite. Und da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Da geht es nämlich um die weitreichenden Waffen, die sie nicht bekommen von den Vereinigten Staaten.
Ich möchte jetzt einmal noch kritisch nachfragen zu Ihrem millionenfach geklickten Interview, das Sie gegeben haben. Gab es auch einen Antwort-Podcast im MDR? Dort wurde ein ehemaliger NATO-General, Bühler heißt er, glaube ich, ein deutscher General, wurde da zu Wort kommen gelassen und hat Sie kritisiert. Er meinte, Sie könnten gar keine Aussagen über die Ziele der Gegenoffensive, der ukrainischen Gegenoffensive treffen, da sie überhaupt nicht wissen, was diese Ziele sind, und hat sie quasi in dem Moment dafür kritisiert, dass sie die ukrainische Gegenoffensive damit für gescheitert erklärt haben können, weil sie, er meint, die Gegenoffensive derzeit noch läuft und sie überhaupt nicht wissen könnten, was die Ziele dieser Gegenoffensive sind.
Also die Ziele hat beispielsweise General Saluschny bereits Anfang September genannt, sehr, sehr deutlich, letzten Jahres, nicht in diesem Jahr, letzten Jahres schon. Und die ukrainische Regierung hat das, was ich eben gesagt habe, mehrfach selbst gesagt. Und das andere ist natürlich einfach eine Frage der Fähigkeit, eine strategische Lage richtig einzuschätzen. Das ist doch völlig klar, wenn ich auf die Landkarte schaue und sehe, woher die Versorgung der russischen Streitkräfte kommt, dann ist das für mich natürlich ein ganz entscheidender Punkt, sie von dieser Versorgung abzuschneiden, sie auszutrocknen. Sollte er mal den Clausewitz lesen, der bezeichnet nämlich gerade diese Variante als eine entscheidende Variante, die zum Krieg führt, wenn man nämlich die Unterstützung der Streitkräfte auf Null fährt, dann sind die Streitkräfte nicht mehr in der Lage zu kämpfen, weder im Angriff noch in der Verteidigung. Mm-hmm. Und genau das hat Saluschny erkannt, mm-hmm, anders als Herr Bühler, und hat das auch so formuliert.
Ist ja auch kommuniziert worden.
Ja, mehrfach.
Also stimmt, ich gebe die Frage mal an Sie ab, stimmen Sie denn den kritischen Aussagen von Herrn Kujat so im Allgemeinen zu, oder sehen Sie das anders?
Wie ist da Ihre Haltung, Herr Brandt? Ich sehe das genauso. Ich bin kein Militärexperte, aber ich habe mich, wie sich das gehört, natürlich kundig gemacht, und meine Expertise ist ja mehr in der Entstehung des Konfliktes und auch der weiter zurückreichenden Geschichte der Ukraine, des russisch-ukrainischen Verhältnisses. Aber das ist absolut plausibel, was General Kujat sagt. Und im Grunde kann man es auch selbst unter den deutschen Bedingungen zwischen den Zeilen mittlerweile recht gut lesen.
Es gibt sogar deutsche Politiker, die offen fordern, beispielsweise, dass wir Taurus-Marschflugkörper liefern, genau aus diesem Grunde. Also es gibt außer mir offensichtlich auch noch andere Menschen, die das gelesen haben. Aber es gibt aber immer auch welche, die nicht so gut informiert sind, und dann wird natürlich aus dieser Situation der Uninformiertheit gesagt, ja, das kann ja gar nicht stimmen.
Lassen Sie uns noch mal etwas zurückblicken, nämlich an den Anfang des Krieges. Damals im April 2022 hat es in Istanbul schon eine quasi Friedensverhandlung stattgefunden zwischen beiden Seiten. Das wurde dann damals nachweislich, wie wir mittlerweile wissen, unter der Führung Großbritanniens und der USA, also Boris Johnson, wir erinnern uns, damals im 9. April ist er extra nach Kiew gereist, um Zelensky davon zu überzeugen, den Krieg doch auf dem Schlachtfeld zu Ende zu bringen. Wie ordnen Sie denn dieses Ereignis ein? Was sind denn Ihre Gedanken dazu? Also hat der Westen da nicht ganz klar gemacht, dass Sie gegen eine Friedensverhandlung sind, gegen eine Friedenslösung in diesem Krieg?
Naja, ich habe ja vorhin erklärt, welches die politischen Ziele der Vereinigten Staaten in diesem Krieg sind. Nämlich Russland politisch, wirtschaftlich und militärisch zu schwächen als einen der geopolitischen Rivalen. Und dieses Ziel war noch nicht erreicht. So einfach ist das.
Aber das Ziel ist ja jetzt auch noch nicht erreicht.
Das Ziel ist auch jetzt noch nicht erreicht, ja.
Also haben die USA quasi...
Deshalb
versagt, ist die Politik gescheitert.
Das würde ich nicht sagen. Da, wissen Sie, wir haben hier, es wird ja jetzt in den Vereinigten Staaten jetzt ja durchaus eine andere Richtung diskutiert. Nämlich wir müssen, die Ukraine ist nicht mehr in der Lage, offensiv vorzugehen, also soll sie sich in die Defensive begeben. Dann reduziert sie auch ihre enormen Verluste auf ein vernünftiges Maß. Und wir müssen dann versuchen, einen Waffenstillstand herbeizuführen. Und da gibt es auch Überlegungen, wie der aussehen sollte, etwa wie das koreanische Modell. Das ist die Diskussion im Augenblick. Das bedeutet natürlich, dass man versucht, jetzt irgendwie die Situation zu retten, weil das, was man erreichen wollte, nicht erreichbar ist. Denn auch das andere strategische Ziel der Ukraine, ich habe das ja erwähnt, nämlich die weitreichenden Angriffe auszuschalten, wird ja nicht erreicht. Die Ukraine fordert nun seit fast einem Jahr weitreichende Waffensysteme, um genau das zu tun. Und Zelensky hat das ja gesagt, nach einem Angriff mit Drohnen auf Moskau, sagte er, nun kehrt er zurück, der Krieg zurück an seinen Ausgangspunkt, nämlich nach Russland. Und genau das ist das Ziel. Aber die Vereinigten Staaten haben für sich, anders als das offensichtlich für Deutschland der Fall ist, eine rote Linie gezogen. Sie erlauben es nicht, der Ukraine mit weitreichenden Waffen russisches Kernland anzugreifen. Also nehmen Sie die große Diskussion über HIMARS, Mehrfachraketenwerfer. Das ist ja bei uns als, wie heißt das?
Game Changer.
Aber die Ukraine haben eben nicht die Munition mit 300 Kilometer Reichweite geliefert bekommen, sondern nur die mit 160 Kilometer Reichweite. So. Und das Gleiche passiert auch mit ATACMS, also diesen Raketen des amerikanischen Heeres, die ja auch eine Reichweite von über 300 Kilometer haben. Die Ukraine haben die Munition bekommen, die nur eine kurze Reichweite hat, ein älteres System. Das heißt ja, dass auch dieses strategische Ziel unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht erreicht werden kann. Hinzu kommt etwas anderes. Immer unter der Voraussetzung, dass Deutschland bei der Linie des Bundeskanzlers bleibt und keine Taurus-Raketen liefert an die Ukraine. Denn das würde uns wirklich einer Kriegsteilnahme sehr, sehr nahe bringen. Denn Taurus, die Systemoptimierung von Taurus kann durch die Ukraine selbst nicht gemacht werden. Es müssen andere, was ein sehr kompliziertes System. Ich will da jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Und da wären wir dann sowohl an der Planung als auch an der Vorbereitung solcher Einsätze direkt beteiligt. Und das würde für mich diese rote Linie, die Biden für die Amerikaner gezogen hat, überschreiten. Jetzt kommt aber noch etwas anderes dazu, nämlich, dass es offensichtlich keine Zustimmung gibt in den Vereinigten Staaten, die Ukraine mit einer erheblichen Summe zu unterstützen. Biden hat ein Paket geschnürt, das aus einem Großteil, ich glaube 61 Milliarden sind, das für die Ukraine besteht, dann einem Teil für Israel und einen weiteren Teil zum Schutz der Grenze zu Mexiko hin. Und diese Kombination findet trotzdem keine Zustimmung. Also läuft das Ganze, befinden wir uns gerade im Augenblick in einer Übergangsphase zur Billigung des amerikanischen Haushalts für das nächste Jahr. Und diese Übergangsphase läuft für einen Teil am 19. Januar und für einen zweiten Teil am 2. Februar ab. Und bis dahin muss eine Entscheidung gefunden werden. Aber in der Zwischenzeit bekommt die Ukraine nicht die Unterstützung, die sie bisher bekommen hat. Und die Frage ist ja völlig offen aus meiner Sicht, ob die amerikanische Regierung in der Lage sein wird, dieses politische Ziel des amerikanischen Präsidenten durchzusetzen, nämlich dass tatsächlich weiterhin die Ukraine massiv unterstützt wird. Und das bedeutet, letzter Satz, das bedeutet genau dieses Umdenken in den Vereinigten Staaten. Offensiv kann es nicht mehr weitergehen, die Ukraine kann das nicht erreichen, also zurück in die Defensive und Waffenstillstandsvereinbarung mit Russland. Die Frage ist nur, ob Russland unter den gegenwärtigen Erfolgsbedingungen tatsächlich bereit ist, zu verhandeln, sicherlich, aber größere Zugeständnisse zu machen, da habe ich meine Zweifel.
Ja, ich gebe die Frage gerne mal an Sie weiter, Herr Brandt. Glauben Sie, dass Russland zu Verhandlungen bereit wäre jetzt im Zuge der sich abzeichnenden militärischen Niederlage der Ukraine? Wie sehen Sie das?
Also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen zu sagen, dass sich die Niederlage der Ukraine abzeichnet. Es zeichnet sich ab oder ist schon offensichtlich, dass sie ihre Ziele nicht erreichen wird. Aber deswegen will ich nicht über Ihre Frage hinweggehen. Ob verhandelt werden kann, zeigt sich letztlich erst bei dem ernsthaften Versuch, ins Gespräch zu kommen. Manchmal muss verhandelt werden im Vorfeld, um überhaupt zu Verhandlungen zu kommen. Das ist ja nicht so, dass in einem solchen Konflikt die Seiten von vornherein ihre Karten aufdecken und sagen, und so das will ich erreichen und unter den Bedingungen eventuell oder so wird es ja nicht laufen. Die Diskussion in den USA war von Anfang an offener als in Deutschland, übrigens auch in einigen anderen NATO-Ländern.
Auch kritischer.
Offener, das meinte ich damit. Ja. Ne? Auch in einigen anderen NATO-Ländern offener als bei uns. Und man hat gut dran getan, sich auch dort mal zu informieren, wie die Debatte geführt wird. Einen Punkt hatten wir an der Stelle noch nicht erwähnt. Nämlich, wenn man es mal vereinfacht sagen will, hatte die Ukraine und hat immer noch offiziell zwei zentrale Ziele. Das eine ist die Rückgewinnung des gesamten Territoriums von 1991 und das zweite Ziel, die ganze Ukraine in die NATO zu bringen. Das steht ja sogar in der Verfassung. Und in der Diskussion bei uns habe ich den Eindruck, dass diese Problematik der NATO-Mitgliedschaft notorisch heruntergespielt wird, auch in der Bedeutung für Russland. Also da wird ja dann immer so getan, das schieben die vor und so weiter. Die können doch keine Angst vor der NATO haben. Das ist ja abwegig. Es geht ja bei solchen Fragen einmal um die Potenziale und es geht um die Absichten. Die Absichten kennt man nicht immer. Man kennt aber die Potenziale. Und das sozusagen, das Hereinkommen der gesamten Ukraine in die NATO, dass das ein Problem für jede denkbare russische Regierung wäre, das ist etwas, was man hier nicht zur Kenntnis nehmen will. Und das hat nichts mit dem wahrscheinlich wenig erfreulichen Charakter von Herrn Putin zu tun. Das ist ein echtes Problem. Und es gäbe möglicherweise einen Weg, die Ukraine in die NATO zu bekommen, nämlich durch Teilung. Also wenn gewissermaßen die koreanische Lösung am Ende übrig bleibt, dann könnte man sich vorstellen, dass das im Sinne einer Teilung des Landes dann ein Teil in die NATO integriert wird. Ich will jetzt nicht zu viel spekulieren, nur sagen, das wäre nun mit Sicherheit keine erfreuliche Lösung. Weder für die Ukraine noch für die nördliche Hemisphäre und den Weltfrieden. Und insofern plädiere ich dafür, dass man auch dieses Problem, das, was ja übrigens bei den Verhandlungen im März 2022 angegangen worden ist, wo schon mal eine Einigung darüber erzielt worden, natürlich eine Einigung unter Druck, aber eine Einigung erzielt worden war, nämlich die Ukraine muss paktfrei sein, bewaffnet paktfrei. Dieses muss wieder wirklich ins Zentrum der Debatte gerückt werden.
Herr Kujat, jetzt waren Sie der ranghöchste Soldat, nicht nur hier in Deutschland als Generalinspekteur, sondern Sie waren auch der ranghöchste NATO-Soldat, damals als Vorsitzender des Militärausschusses. Jetzt hat Herr Brandt gerade ausgeführt, dass es eigentlich der Krieg deswegen auch ausgebrochen ist, weil die Ukraine sukzessive versucht worden ist, in die NATO zu bringen. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt ja auch bis heute, dass die Ukraine langfristig in die Mitglied der NATO werden sollte. Wie erklären Sie sich denn als ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses diese Rhetorik des NATO-Generalsekretärs? Ist das einfach als reine Provokation zu verstehen oder gibt es da tatsächlich diese Überlegung, die Ukraine in die NATO zu holen?
Nun, diese Diskussion um die NATO-Mitgliedschaft vor dem russischen Angriff hat ja aus meiner Sicht wesentlich dazu beigetragen, dass eben nicht mit allen Mitteln versucht wurde, diesen Angriff zu verhindern. Denn die Russen haben, ich könnte jetzt Namen nennen, aber es waren viele Politiker, die gesagt haben, die Ukraine muss Mitglied werden und die wird auch Mitglied werden. Ich will ja damit hier nicht irgendwie bedeutender wirken, aber ich war ja auch Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission, richtig, der Generalstabschefs und der NATO des NATO-Russland-Rates, der Generalstabschef. Ich kenne beide Seiten gut. Ich habe sogar seit 2002 sehr aktiv daran mitgearbeitet, die ukrainischen Streitkräfte sozusagen in die Demokratie zu integrieren. Und ich habe die Verhandlungen mit den ersten drei Mitgliedstaaten, nämlich mit Ungarn, mit Tschechien und mit Polen selbst geführt. Und meine Schlussfolgerungen aus diesen Verhandlungen waren damals: Russland ist nicht grundsätzlich gegen die NATO-Erweiterung. Das wird ja immer gesagt. Also meine persönliche Perzeption, die kann falsch sein, aber das habe ich daraus mitgenommen. Sondern Russland beurteilt das aus einer strategischen Perspektive heraus. Nämlich, welches Land würde aufgrund seiner Größe, seiner geostrategischen Lage und seines militärischen Potenzials das Gleichgewicht zwischen Russland und der NATO zu Ungunsten Russlands verändern. Und da steht natürlich die Ukraine an allererster Stelle. Aufgrund der Größe, aufgrund der geostrategischen Lage, aufgrund des Potenzials, das dieses Land mitbringen würde. Und das muss man verstehen. Es kommt ein zweites hinzu. Ich würde, wenn Herr Stoltenberg sagt, die Ukraine wird Mitglied der NATO, dann bezieht er sich auf das Bukarester Protokoll, in dem der Staats- und Regierungschefs, da hatte der damalige Präsident Bush versucht, mit großem Druck
2008
mit großem Druck eine Einladung an Georgien und an die Ukraine durchzusetzen. Damit ist er gescheitert. Und dann wird, wie in solchen Fällen üblich, eine zur Gesichtswahrung in das Kommuniqué eine Passage aufgenommen, wie wir sie jetzt haben. Darauf beruht sich Herr Stoltenberg. So, ich empfehle Herrn Stoltenberg, einen Blick in den NATO-Vertrag zu werfen, nämlich in Artikel 10. Und dann wird er feststellen, dass die Ukraine gar nicht Mitglied der NATO werden kann. Jedenfalls für die vorhersehbare Zukunft nicht. Ich weiß nicht, was in 50 oder 100 Jahren ist, aber für die vorhersehbare Zukunft kann sie es nicht. Erstens.
Was steht denn in diesem Artikel?
Ja, das gerade ganz nur kurz. Erstens. Die Ukraine kann nicht sagen, ich möchte, wie ich das von unserer Außenministerin vor einer längeren Zeit schon gehört habe, wir sind Mitglied einer Organisation werden und ist frei, dann auch beizutreten. Das ist grundsätzlich richtig, völkerrechtlich richtig. Für die NATO gilt das nicht. Denn die NATO muss jedes neue Mitglied im Konsens aller Mitgliedstaaten einladen zur Mitgliedschaft. Das ist bisher nicht geschehen. Das sollte ja auf dem letzten Gipfel geschehen. Die Ukraine hat ja gedrängt, aber wiederum. Und das wird auch nicht geschehen, weil es nämlich Länder gibt, die diesen strategischen Zusammenhang anders als vielleicht die Bundesregierung, verstehen und sagen, das können wir nicht machen. Das Zweite ist, die Ukraine muss eben wieder, wir sind bei Artikel 10, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die sie nicht erfüllt. Das kann sein, dass sie das vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren diese Voraussetzung erfüllt. Aber sie erfüllt sie jedenfalls jetzt nicht und für die vorhersehbare Zukunft auch nicht. Ich bin schon 2002, wenn ich in der Ukraine war, gefragt worden, wann werden wir denn jetzt endlich Mitglied der NATO? Unsere Armee tut doch alles, was sie sagen. Und ich habe gesagt, sie erfüllen die Voraussetzungen. Sie müssen verstehen, dass nicht ihre Armee Mitglied der NATO wird, sondern dass sie als Staat, als Ukraine Mitglied der NATO werden. Und sie erfüllen die Voraussetzungen nicht.
Was wären denn diese Voraussetzungen, wenn sie die
erfüllen? Das würde jetzt viel zu...
Vielleicht kurz skizziert die wichtigsten.
Naja, alles, was eben zu einer demokratischen Verfasstheit gehört. Nicht das Budgetrecht des Parlaments, keine Korruption in diesem Land, Herrschaft des Rechts, so ist die wörtliche Formulierung. Das ist ja alles nicht gegeben in der Ukraine. Ja, und dann muss man natürlich immer, ich komme jetzt zu dem ersten Punkt, so immer als ein Bündnis der kollektiven Verteidigung der Mitgliedstaaten immer berücksichtigen, welche strategischen Auswirkungen das hätte. Stellen Sie sich vor, die Ukraine wird Mitglied in der NATO und es kommt zu Spannungen wieder zwischen der Ukraine und Russland. Dann ist die Ukraine ja ein Bündnismitglied und die gesamte NATO befindet sich im Krieg mit Russland, wenn es zu Kampf
kommt. Artikel 5.
Das muss man sich mal vorstellen. Jeder Staat muss sich das einmal überlegen, auch Deutschland, was es für Deutschland bedeuten würde. Das im Übrigen hat Herr Zelensky lange vor diesen Verhandlungen in Istanbul öffentlich gesagt, wir sind bereit, einen neutralen Status anzunehmen. Wir verzichten auch auf die NATO-Mitgliedschaft. Und das ist auch in den Verhandlungen von der Ukraine, in dem 10-Punkte-Plan, den die Ukraine in die Verhandlungen eingeführt hat, so von der Ukraine formuliert worden. Denn das Ergebnis reflektiert im Wesentlichen den ukrainischen Input. Das muss man immer wieder sagen. Und es wird ja auch immer behauptet, es hat nur Verhandlungen gegeben, aber kein Ergebnis. Nein, es hat einen Vertragsparaffierten von beiden Verhandlungsführern paraffierten Vertragsentwurf gegeben. Der ist zwar nicht unterschrieben worden, das war die Voraussetzung. Es war sogar ein Treffen zwischen Zelensky und Putin geplant. Bei dem Treffen sollte dieser Vertrag dann unterschrieben werden. Aber wie Sie richtig sagen, auf Intervention des Westens ist das eben nicht geschehen. Und noch ein Satz. Und dazu konnte es nur deshalb kommen, weil die Situation eben für beide Seiten so unübersichtlich war, dass sie keine größeren Risiken eingehen wollten. Die Ukraine hat, und damals auch der Westen, Russland maßlos überschätzt, auch die russischen Ambitionen maßlos überschätzt. Man ist auch davon ausgegangen, dass die gesamte Ukraine erobert werden soll. Das war völlig ausgeschlossen mit der Zahl der Soldaten, die gegen eine starke, 400.000 Mann starke ukrainische Armee. So, das Ziel war eben...
Die inzwischen ja schon aufgerüstet war.
Ja, relativ aufgerüstet, gut ausgerüstet und ausgebildet. Nein, das Ziel war eben, nach Kiew zu marschieren, die ukrainische Regierung abzusetzen, sie durch eine russlandfreundliche zu ersetzen. Ja. Und damit wäre der Krieg zu Ende gewesen. Die Ukraine hat das als zu gefährlich eingeschätzt, die Situation. Die Russen haben das zu leicht eingeschätzt und haben gemerkt, die hatten erhebliche Verluste, gerade in den ersten 14 Tagen. Und das hat dazu geführt, dass eben eine Situation entstand, in der beide Seiten bereit waren, Konzessionen zu machen. Und das haben sie auch gemacht. Diese Situation kommt so nicht wieder.
Ich möchte noch über Ihren Friedensappell zu sprechen kommen, der heute auch dazu geführt hat, dass wir hier sitzen. Den haben Sie im Spätsommer veröffentlicht. Er trägt den Titel, den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden. Sie haben vorher schon die beiden Kollegen Hajo Funke und Horst Teltschik erwähnt, mit denen Sie den Friedensappell veröffentlicht haben. Sie schreiben dort, ich zitiere Sie einmal, scheitert die Offensive, so ist damit zu rechnen, dass die Ukraine fordern wird, westliche Soldaten sollen westlichen Waffen folgen. Glauben Sie, Herr Brandt, tatsächlich, dass die NATO oder der Westen so weit gehen würde, eigene Soldaten in diesen Krieg zu schicken?
Das nehme ich nicht an, aber ich vermute, dass es einzelne Politiker geben wird, die in diese Richtung argumentieren, insbesondere dann, wenn die USA sich teilweise zurückziehen aus ihrem Ukraine-Engagement. Nun, es liegt ja auf der Hand, wenn Soldaten geschickt werden, dann ist man Teil des Krieges. Das heißt, das wäre ein Krieg dann zwischen der NATO und der Ukraine auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, unabhängig davon jetzt, wie stark oder ob die USA sich beteiligen würden. Das hat man ja nun gerade vermeiden wollen, in Erkenntnis der Problematik. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit durchkäme. Aber ich rechne schon damit, dass auch eine solche Diskussion in Gang kommen wird. Ebenso wie die Verschärfung der Diskussion über Waffenlieferungen neuer Qualität, also Stichwort Taurus.
Ja.
Ist ja etwas, was jetzt schon intoniert wird in der Diskussion, nämlich die große Offensive der Ukrainer war deswegen nicht erfolgreich, weil nicht rechtzeitig genügend Waffen geliefert worden sind. Also diese Diskussion wird weitergehen. Ich rechne nicht damit, dass diese Richtung durchkommen wird, aber es wird nach meiner Einschätzung nochmal die Debatte verschärfen.
Wie ist denn Ihr Friedensappell aufgenommen worden? Kam es dazu? Freudige Reaktion. Sie ist ja, glaube ich, erst veröffentlicht worden in einer Schweizer Zeitung, wurde dann aber auch abgedruckt, ich meine auch von der Berliner Zeitung.
Und der Schweizer Weltwoche.
Also wir haben das ja in zwei Schritten gemacht. In einem ersten Schritt wurde das als Denkschrift an ungefähr 10 Persönlichkeiten der Bundesrepublik, deren Namen ich jetzt nicht nenne, geschickt. Nicht nur als Testballon, sondern auch, weil wir zunächst mal es immerhin für denkbar hielten, dass dort etwas in Bewegung kam. Eine direkte Reaktion gab es nur in einem Fall. Und erst im zweiten Schritt sind wir dann in die Öffentlichkeit gegangen. Inhaltlich ist das identisch, aber es ist in der Form etwas unterschiedlich. Und ich stelle auch fest, dass es bei den Interessierten sehr wohl zur Kenntnis genommen worden ist. Nicht nur den Interessierten, die in diese Richtung denken, wie wir, sondern auch denen, die kontra sind. Ich war jetzt gerade, also in der zweiten Novemberhälfte, im Südwesten Deutschlands und habe dort jeden Abend eine Veranstaltung gehabt. Das Interesse ist sehr groß.
Ja.
Und es gibt ein beträchtliches kritisches Potenzial, auch in den politischen Parteien, was in der veröffentlichten Meinung so nicht zum Tragen kommt.
Lassen Sie uns nochmal über auch ein heißes Thema zu sprechen kommen, nämlich die Anzahl der gefallenen und verwundeten Soldaten. Herr Kujat, Sie hatten da in besagtem Interview, ich meine, eine Zahl von 460.000 genannt. Das wurde dann auch in diesem MDR-Podcast auseinandergepflückt. Der dort interviewte General meinte, das seien viel zu hohe Zahlen. Es sei eher der Gegenteil. Das Gegenteil sei eher der Fall. Jetzt nochmal die Frage an Sie. Halten Sie es tatsächlich für ja, nachvollziehbar oder für realistisch, dass in diesem Krieg mittlerweile fast 500.000 ukrainische Soldaten getötet und verwundet worden sind, zum einen, und ich gebe auch noch mal die Frage an Sie weiter, da Sie ein NATO-Insider sind, glauben Sie, dass bei einer sich abzeichnenden Niederlage die NATO bzw. die westlichen Staaten so weit gehen würden, eigene Soldaten zu senden, weil das wäre dann, es wurde ja immer gesagt, die Ukraine muss gewinnen, sie darf nicht verlieren. Ansonsten ist das nicht nur eine Niederlage der Ukraine, sondern des ganzen kollektiven Westens. Also glauben Sie, dass da der Westen so weit gehen würde und eigene Soldaten senden würde?
Also zu der ersten Frage. Mit den Zahlen ist das so eine Sache. Weder die Ukraine veröffentlichen Zahlen, noch die Russen veröffentlichen, also eigene Zahlen.
Wie kamen Sie denn dann auf diese Zahlen?
Wenn wir über diese Zahlen reden, muss man sehr sorgfältig differenzieren. Ich sprach von Verlusten.
Ja.
Das heißt, es sind Getötete,
Verwundete
und Verwundete.
Verwundete, die nicht mehr kampffähig sind.
Ja. Wenn Sie sich einmal nochmal das Interview von Saluschny anschauen, dann stellen Sie fest, dass er auch von erheblichen Verlusten spricht und auch jetzt wird immer wieder, auch langsam ja auch in den westlichen Medien, von den großen Verlusten der Ukraine gesprochen. Man muss sehen, dass Russland, die russischen Streitkräfte und die ukrainischen Streitkräfte zwei unterschiedliche Operationsarten verfolgen. Die ukrainischen Streitkräfte haben den Auftrag, verlorenes Territorium Quadratmeter zurückzuerobern. Und dies wörtlich, so Saluschny, unter einem extrem hohen Blutzoll.
Ja.
Die Russen haben sich auf eine strategische Defensive verlegt, haben die Verteidigungsanlagen ausgebaut und verfolgen das Ziel, die ukrainischen Streitkräfte zu dezimieren. Das ist im Grunde der Clausewitzsche Grundsatz, mache den Gegner wehrlos, alles andere kommt dann auch. Das ist genau das, was die Russen wollen. Und wir sehen ja jetzt, dass die ukrainischen Streitkräfte, ohne die Zahlen zu nennen zunächst mal, so geschwächt sind, dass sie eben zu einem konzentrierten Angriff gar nicht mehr in der Lage sind. Hinzu kommt, dass zum Beispiel in Bachmut oder jetzt in Avdiivka, ja, immer der Eindruck im Westen erweckt wird, dass die Russen hier gewaltige Verluste haben. Das sind natürlich Informationen der Ukrainer, das kann man ja auch verstehen. Aber im Grunde ist es umgekehrt. Nach wie vor versuchen die ukrainischen Streitkräfte mit kleineren Verbänden wieder Angriffe auf diese Verteidigungslinien durchzuführen. Inzwischen mit wesentlich kleineren Kontingenten und daher auch seit etwa 3-4 Wochen mit wesentlich geringeren Verlusten. Aber in der Zeit, als sie mit 2 oder 3 Brigaden gleichzeitig angegriffen haben, waren die Verluste erheblich. So, das ist die Situation. Und wenn jemand sagt, diese Zahlen stimmen nicht, dann muss er sagen, welche Zahlen denn stimmen.
Es ist ja schwierig, überhaupt zu benennen.
Also
wenn es keine offiziellen Quellen gibt, aber wie kommen Sie denn, wenn ich nochmal nachhaken darf, ja, auf die Zahl von 460.000 hatten Sie ja genannt.
Ja.
Auf welche Quelle berufen Sie sich da, Herr
Kuyat? Ich berufe mich auf gar keine Quelle, weil ich die Quelle nicht nenne.
Aber er hat eine.
Sie haben eine, Sie machen das quasi im Stile des Seymour Hersh, der auch sagt, er hat Indizien dafür, dass er weiß, wer Nord Stream gesprengt hat, aber Sie wollen die Quelle schützen.
Wenn ich jetzt Ihnen einen Namen nenne, in welche Schwierigkeiten bringe ich den Betreffenden? Aber jeder, der ein bisschen der Kontakte nach Amerika hat, der dort viele Freunde hat beispielsweise, der hat natürlich auch Informationsmöglichkeiten. Das ist doch ganz klar. So ist das eben. Aber Sie werden ja sehen, es kommt ja der Tag, jetzt wird ja sogar hier in deutschen Medien, also gestern habe ich im Merkur gelesen, von den Schwierigkeiten der ukrainischen Streitkräfte gesprochen. Und wenn es nicht so wäre, wenn die Verluste nicht so hoch wären, natürlich haben die Russen auch Verluste. Das ist doch völlig klar. Die hatten vor allen Dingen in den ersten 2-3
Wochen. Haben Sie da auch Zahlen?
Gewaltige Verluste. Da gibt es auch Zahlen, auch aber aus amerikanischen Quellen. Und ich bin jetzt vorsichtig geworden, Zahlen zu nennen. Weil das im Grunde genommen, es ist, natürlich kann man sagen, das stimmt nicht. Aber dann muss man auch sagen, was stimmt denn? Wenn ich weiß, dass es nicht stimmt, dann weiß ich doch, was richtig ist, oder nicht? Da kann ich das doch beurteilen. Also sollte ich dann die Zahl nennen, die ich für richtig und dann kann man darüber reden.
Wir leben ja auch in einer Demokratie, da sollte man ja seine Meinung frei äußern können. Also von daher.
Also ich habe jedenfalls die Zahl nicht erfunden. Das könnte ich auch nicht. Und wie gesagt, ich habe auch keine Informationen in die Ukraine hinein, die mir nun sagen, wie viel sie verloren haben an Soldaten. Das würden sie auch nicht tun. Aber allein die Tatsache, dass gerade in dieser Woche wieder der ukrainische Präsident ein neues Gesetz rausbringt zur Rekrutierung von Soldaten, zeigt ja die enormen Schwierigkeiten, die im Augenblick bestehen. Und lassen Sie mich das nochmal deutlich sagen. Es wird ja immer gesagt, oder jetzt vermehrt gesagt, das Problem der schwierigen Situation oder der kritischen Situation der ukrainischen Streitkräfte ist, dass eben der Westen zu spät und zu wenig und nicht mehr mit der nötigen Leistungsfähigkeit Waffen geliefert hat. Natürlich sind Waffen wichtig, aber man muss eben auch davon ausgehen, dass die ukrainischen Streitkräfte mit 400.000 Mann zu Beginn des Krieges bereits erheblich ausgebildet, die haben ja gemeinsame Manöver mit NATO-Staaten sogar durchgeführt und auch ausgerüstet waren. So, und der entscheidende Punkt ist, und so sieht das zum Beispiel, ich berufe mich immer auf Saluschny, weil das für mich ein ehrenwerter Mann ist, dem man auch vertrauen kann, ist eben die personelle Schwäche, nicht die materielle. Deshalb sagt er auch.
Und deswegen ist ja auch die Frage, um dieses Ziel zu erreichen, die Ukraine darf nicht verlieren. Ja. Wie weit wird der Westen gehen? Sie sind ein NATO-Insider, Herr Kujat.
Ja, es gibt ja sogar Vorschläge jetzt auch von ehemaligen Angehörigen der NATO, sage ich einmal, dass zumindest eine Koalition der Willigen in die Ukraine, von NATO-Mitgliedstaaten in die Ukraine. Das ist natürlich völlig inakzeptabel, weil das letzten Endes öffnet das die Pandora-Box hin zu dem großen Krieg, das ist doch völlig klar. Aber diese Überlegungen gibt es, sie werden ja teilweise auch publiziert. Wir haben ja bewusst geschrieben, dass die Ukraine in eine Situation kommt, in der sie fordert, dass westliche Soldaten westlichen Waffen folgen. Wir haben nicht geschrieben.
So hatte ich es ja auch
zitiert. Ja, Sie haben es auch richtig zitiert. Wir haben nicht geschrieben, die Ukraine kommt in eine Situation, in der westliche Soldaten eingesetzt werden.
Richtig.
Also ich sehe das genauso wie Herr Brandt. Müsste er wahnsinnig sein, wenn wir das täten. Denn dass ein Engagement der NATO, militärisches Engagement in der NATO, heißt von der Sekunde an Krieg zwischen Russland und der NATO. Ganz eindeutig. Das muss man, glaube ich, gar nicht betonen, das versteht jeder.
Ja, und dann wären wir nämlich auch bei dem Punkt, den Sie in Ihrem Friedensappell nämlich auch schreiben, vor dem Sie warnen. Sie führen nämlich aus, dass imperiale und nationale Überheblichkeiten zum Ersten Weltkrieg, zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts geführt haben. Und Sie warnen und sagen, der Ukraine-Krieg darf nicht zur Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts führen. Wie sehen Sie das bei den gegenwärtigen Entwicklungen? Könnte es da doch zu einer Urkatastrophe und zu einem möglichen Dritten Weltkrieg kommen? Wie sehen Sie das, Herr Brandt?
Es gibt Linien, das wurde ja auch von den NATO-Staaten, namentlich von den USA, erkannt. Wenn die überschritten werden, dann ist der Weg offen zu einem großen Krieg zwischen NATO und Russland, der in der Gefahr ist, von Anfang an in der Gefahr ist, auch zu einem atomaren Krieg zu werden. Das kann man sich ja leicht ausmalen, was das bedeutet, denn selbst wenn immer Militärstrategen darüber nachgedacht haben, Herr Kujat weiß das viel besser, wie man auch selbst atomare Kriege begrenzen kann. Dass es gelingt, ist höchst unwahrscheinlich. Und nebenbei gesagt, ist dann auch für die Europäer irrelevant, ob es gelingen würde, so einen Krieg auf den europäischen Kontinent zu begrenzen oder ob es zu einem weltweiten, buchstäblich vernichtenden Krieg würde. Also wir sind ja jetzt keine Hysteriker, die sagen, von der ersten Minute an, das wird in einen Atomkrieg führen. Und es ist auch von russischer Seite, hat es auch Theaterdonner gegeben, also wo man das bewusst eingesetzt hat mit diesen Wahnsinnsvorstellungen, man könnte London und Berlin und so weiter an. Aber das heißt ja nicht, dass es keine objektive Gefahr gibt. Was den Theaterdonner betrifft, dafür haben wohl die Chinesen gesorgt, dass das weniger geworden ist, sage ich jetzt mal. Aber es besteht die objektive Gefahr, in dem Moment, wo die NATO Soldaten einsetzt und sei es nur ein einziges NATO-Mitgliedsland, beispielsweise Polen, solche Überlegungen hat es ja schon gegeben, sind wir auf der abschüssigen Bahn, was sehr schnell zustande käme, einem Krieg zwischen NATO und Russland. Und das ist die Katastrophe.
Die Urkatastrophe.
Das könnte in der Tat die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts sein und möglicherweise dann auch die Endkatastrophe. Also hier muss Vorsicht walten. Es ist wohl so, ich bin kein Völkerrechtler, aber habe mir sagen lassen, die Waffenlieferung als solche, soweit sie bisher erfolgt sind völkerrechtlich noch nicht problematisch im Sinne eines Kriegseintritts. Aber schon bei der Ausbildung von Soldaten und an bestimmten Waffensystemen, da wird es schon problematisch, völkerrechtlich. Also was jetzt den Eintritt in den Krieg betrifft. Auch da könnte man sich vorstellen, dass man auf eine Rutschbahn gerät, die dann in einen offenen Krieg führt. Also es ist eine objektiv gefährliche Situation. Und dass darauf sozusagen auch in der Debatte zu wenig Wert gelegt wird, ist bedenklich. Ne? Sondern man schiebt es ja dann schnell. Naja, gut, das sind diese Leute, die da immer gleich die Hosen voll haben, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, und sich einschüchtern lassen von den Russen. Nein, es ist eine objektiv gefährliche Situation. Und die Aufgabe der Politik ist, einen Ausweg zu finden.
Jetzt haben Sie gerade schon die Debatte in den Mainstream-Medien angesprochen, die ja Ihnen zufolge doch sehr gefährlich und einseitig auch geführt wird, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Jetzt sind Sie, Herr Kujat, jemand gewesen, der zumindest in der Vergangenheit immer ein gefragter Experte war. Ich erinnere mich noch, als ich Sie früher bei Maischberger, Illner und Co. gesehen habe, da sind Sie jetzt nicht mehr zu sehen. Woran liegt das denn? Warum werden Sie da nicht mehr eingeladen?
Weil ich die Wahrheit sage.
Und wer die Wahrheit sagt, der ist in deutschen Medien nicht erwünscht.
Ich zitiere einmal Hegel, der gesagt hat, das Ganze ist die Wahrheit. Was wir hören in Menschen, ist nur die halbe Wahrheit und damit nach Hegel die Unwahrheit. So, ich trete dafür ein, dass wir wirklich, weil wir leben in einem demokratischen, pluralistischen Staat. Wir haben eine schreckliche Vergangenheit und in dem letzten Jahrhundert durchlebt, unser Land, und haben auch großes Unrecht auf uns geladen. Wir müssen doch in der Lage sein, daraus zu lernen und uns wirklich das ganze Bild vor Augen führen. Es kommt ja noch Folgendes hinzu, wenn wir immer nur die halbe Wahrheit hören und sehen und lesen, das bedeutet doch auch, dass diejenigen, die Entscheidung zu treffen haben, auch auf dieser Grundlage Entscheidung treffen und damit mit höchster Wahrscheinlichkeit die falschen Entscheidungen treffen. Ich will das an einem Beispiel auch sagen, welche Auswirkungen das hat auf die Ukraine und auf die Kriegführung. Unsere selbsternannten Experten, was die in unserem Land von sich geben, wird doch auch in der Ukraine gehört, gelesen und gesehen. Und die Leute in der Ukraine, die diesen Verteidigungskrieg führen, fühlen sich doch in dem, was sie tun, bestärkt, wenn die großen Experten aus Deutschland sagen, ja, so muss es geschehen und ihr müsst Panzer haben und ihr müsst Raketen haben und ihr müsst dies haben, dann wird alles schon werden. Das heißt, wir fördern im Grunde damit die Einstellung, lasst uns diesen Krieg bis zum bitteren Ende führen.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews.
Das muss man sich auch einmal überlegen.
Also, bis zum letzten Ukrainer,
so ja, hieß es von Anfang an. Ja? Lindsey Graham hat das gesagt. Es gibt auch noch andere. Es hat ja jetzt gerade der...
Und auch in Deutschland einige.
Ja, oder? Auch in Deutschland. Es hat der Mehrheitsführer im amerikanischen Senat, Mitch McConnell, hat vor kurzem gesagt, es sterben keine Amerikaner in dem Ukraine-Krieg.
Aber wir schwächen einen unserer wichtigen Gegner.
Ja, ja. Ich kann Ihnen das wörtlich vorlesen, wenn Sie es
zur Hand haben.
Ja,
bestens vorbereitet, Herr Kuyat.
Es ist ein sehr aufschlussreiches Zitat. Und zwar, Mitch McConnell hat lange Zeit keine Interviews gegeben. Das war das erste Interview nach langer Zeit. Und da wollte er die Ukraine-Hilfe mit durchbringen, also Präsident Biden unterstützen. Und das hat er in der in Amerika sehr bekannten Sendung Face the Nation geschrieben. Wenn Sie sich die Hilfe für die Ukraine ansehen, lassen Sie uns darüber sprechen, wohin das Geld wirklich fließt. Ein erheblicher Teil davon wird in den Vereinigten Staaten in 38 verschiedenen Staaten ausgegeben. Um die Waffen, die wir in die Ukraine geschickt haben, durch moderne Waffen zu ersetzen. Dadurch bauen wir unsere industrielle Basis wieder auf. Er fügte dann hinzu, wörtlich wieder, in der Ukraine werden keine Amerikaner getötet. Wir bauen unsere industrielle Basis wieder auf, nochmal. Die Ukrainer vernichten die Armee eines unserer größten Rivalen. Mir fällt es schwer, daran etwas Falsches zu finden. Ich finde es wunderbar, dass sie sich verteidigen. Ich finde es nicht wunderbar, dass man sowas sagt.
Mhm. Er hatte das übrigens schon mal vor ein paar Monaten über seine E-Mail-Kontakte entsprechendes von sich gegeben. Aber jetzt erstmals auch in einem Interview.
Und also es wird ganz offen ausgesprochen, was da läuft, oder?
Ja.
Ja. Also man muss noch mal einen Blick in die US-amerikanischen Medien werfen.
Ich sagte doch vorhin, es geht um den geopolitischen Rivalen. Ja. Das ist genau das, was er sagt.
Mhm. Also noch mal auf Hegel zurückzukommen und gerne. Das Ganze.
Ja.
Man kann die Sache beginnen lassen mit dem 24. Februar 2022. Das ist aber nicht das Ganze. Auch selbst mit der Annexion der Krim beginnen zu lassen und dem vorausgegangenen Maidan ist auch nicht das Ganze.
Wo würden Sie ansetzen?
Ich würde mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Verselbstständigung der Ukraine, der Problematik einer ukrainischen Nationsbildung, was eine ganz weit zurückreichende Sache ist, auch innerukrainische Probleme zwischen Westen und Mitte einerseits, Süden und Osten andererseits. Da ist zwar manches in Bewegung jetzt, aber das sind einfach Dinge, die mit reflektiert werden müssen, die mit analysiert werden müssen, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Denn es gibt auch eine innerukrainische Vorgeschichte. Die muss auch mit behandelt werden.
Herr Kujat, wenn ich nochmal auf Sie zu sprechen kommen darf, Sie hatten in diesem viel geklickten Interview auch gesagt, angesprochen auf die Politik der Bundesregierung, das ist keine Politik, das ist Fanatismus.
Ja, wenn ein
Sie wurden dafür auch kritisiert, dass Sie, das war, haben Sie wahrscheinlich schon so vorher.
Ich kann es auch anders formulieren.
Also Sie können jetzt die Gelegenheit nutzen und die Aussage nochmal revidieren oder stehen Sie weiterhin dazu?
Ich formuliere es anders.
Formulieren Sie es
anders. Wenn ein deutscher Minister sagt, die Ukraine wird gewinnen, weil sie gewinnen muss. Mhm. Ja. Mhm. Dann ist das, können Sie das nennen, wie Sie wollen. Sie können es auch Voodoo nennen. Das ist das Gleiche, ja. Also das muss, ich meine, das ist doch. Ich verstehe schon, wenn man in Kiew ist und diese Atmosphäre, dass man dann auch was Wichtiges sagen will. Aber das ist doch unglaublich eigentlich. Aber wir müssen, und ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, der so ein bisschen untergegangen ist. Und da geht es um die Frage von Verhandlungen. Kann man überhaupt Verhandlungen führen? Ja, es ist, nehmen wir den Koreakrieg. Im Vorfeld des Waffenstillstandes ist 2 Jahre verhandelt worden, während der Krieg noch tobte. Und das ist genau der Punkt, was bei uns völlig vernachlässigt wird, ist, dass ein Krieg aus politischen Gründen, aus einer politischen Konstellation heraus entsteht und zu einer neuen politischen Situation führt. Und die, wenn sie Bestand haben soll, muss verhandelt werden. Das ist nämlich Clausewitz, der Satz richtig ausgesprochen ist, Politik ist die Fortsetzung des Krieg ist die Fortsetzung der Politik unter Beimischung anderer mit. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, es wird immer so übersetzt, als würde man sagen, naja, der Krieg, da, wenn der Krieg begonnen hat, dann gibt es keine Politik mehr. Nein, die Politik muss auch während des Krieges fortgesetzt werden. Das heißt, ich muss kontinuierlich an einem vernünftigen Ende des Krieges arbeiten. Er muss schließlich zu einem Interessenausgleich führen. Ich könnte auch jetzt die Frage vom gerechten Krieg anführen, der gesagt hat, ein gerechter Krieg ist, wenn man sich verteidigt, das eigene Volk, das eigene Territorium. Vorausgesetzt, das Ziel während des gesamten Krieges ist eine friedliche Beilegung des Krieges. Und das geschieht bei uns nicht. Wir haben die Politik suspendiert. Sie erschöpft sich auch bei unseren führenden Politikern auf Waffensysteme und Munition und ähnlichem mehr. Aber keiner beschäftigt sich mit dem Gedanken, wie bringen wir diesen Krieg zu einem Ende. Und zwar vor allen Dingen für die Ukraine. Dieses Land, die Menschen werden getötet zu Hunderttausenden. Das Land wird total zerstört. Was bleibt denn von der Ukraine übrig am Ende?
Ein Scherbenhaufen.
Und können wir darauf stolz sein, dass wir unseren Beitrag dazu geleistet haben? Ich finde nicht.
Herr Brandt, lassen Sie uns zum Abschluss des Gesprächs noch den Blick ein wenig weiten, denn wir haben nicht nur einen Krieg in Osteuropa, sondern es ist seit dem 7. Oktober auch in Nahost ein neuer Krieg zwischen Israel und Palästina ausgebrochen. Wie blicken Sie denn auf die geopolitische Großwetterlage? Was macht Ihnen da mehr Angst, der Krieg in der Ukraine oder der Krieg in Israel und Palästina?
Also auch wenn es sich zynisch anhört, ich sehe jetzt, was die gegenwärtigen bewaffneten Auseinandersetzungen betrifft, ich sehe nicht die Tendenz, dass das zu einem Flächenbrand werden könnte.
In Nahost oder jetzt.
In Nahost im Herzen werden wird, also könnte schon werden wird. Die Kernfrage, auch da, man muss unterscheiden in der Beurteilung zwischen den Ereignissen des 7. Oktober. Dieser Terrorangriff ist grauenhaft und ich muss auch sagen, auch ekelerregend, wenn man sich die Details vor Augen führt. Ja. Aber das ist nicht das ganze Bild. Sozusagen der Konflikt, der israelisch oder zunächst mal jüdisch-palästinensische Konflikt, das hat eine 100-jährige Geschichte. Und da kommen ganz andere Dinge ins Spiel. Also der Bundespräsident hat gesagt, man sollte sich nicht von der Hamas instrumentalisieren lassen. Ja, in der Tat. Hm. Man sollte sich aber auch nicht von der gegenwärtigen israelischen Regierung instrumentalisieren lassen. Natürlich sind wir aus gutem Grund, wir Deutsche, zurückhaltend, was Äußerungen betrifft. Aber deswegen sollte man nicht das kritische Urteil vermissen lassen. Sonst sind wir aus anderem Grunde irgendwann isoliert. Denn auch da ist die Diskussion in den anderen westlichen Ländern, wenn ich sie mal so nennen darf, kritischer gegenüber der israelischen Seite, insbesondere der gegenwärtigen israelischen Regierung, als es bei uns für korrekt gehalten wird. Mm-hmm.
Herr Kujat, wie blicken Sie denn auf die geopolitische Großwetterlage und den Konflikt in Nahost? Wir haben jetzt ja dort einen Krieg, in dem laut aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza mittlerweile über 15.000 Zivilisten zu Schaden gekommen sind. Im Vergleich im Ukraine-Krieg sind jetzt nach bald 2 Jahren laut offiziellen Zahlen der UN keine 10.000 Zivilisten zu Schaden gekommen. Das ist ein wesentlich blutigerer Krieg, was die reine Anzahl an toten oder verletzten Zivilisten angeht. Also wie blicken Sie auf dieses Geschehen da unten?
Ich bin so ein bisschen gehandicapt, weil ich sehr viele Freunde in Israel habe, auch oft in Israel war. Und da muss man wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich kann nur sagen, ich sehe das genauso wie Herr Brandt. Das Gute ist, dass solche Staaten wie Ägypten, aber auch Jordanien ganz eindeutig nicht dazu beitragen werden, dass der Krieg ausgeweitet wird. Schwierig ist es mit dem Iran, aber auch mit der Türkei, da wissen wir auch nicht so genau.
Erdogans Aussagen, ja, Israel ist ein Terrorstaat, ganz Völkermord.
Klar, das ist da muss eben auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Türkei sich darum bemüht, sozusagen eine die Region dominierende Macht zu werden und auch die militärischen Fähigkeiten dazu hat. Also das ist eine, das sind die beiden Problembereiche, die ich sehe. Es gibt ja Stimmen, die gesagt haben, auch Menschen, die etwas davon verstehen, man hätte diese Militäroperation auch anders durchführen können, als sie jetzt durchgeführt wird. Aber man muss eben auch berücksichtigen, dass diese furchtbaren Gräueltaten, die Hamas dort am 7. Oktober angerichtet hat, auch zu einer Einstellung in Israel führen, die man gar nicht als Außenstehender nachvollziehen kann. Gleichwohl möchte ich sagen, es gilt das humanitäre Völkerrecht. Und das humanitäre Völkerrecht verbietet den unterschiedslosen Einsatz von Waffen gegen den militärischen Gegner und die Zivilbevölkerung gleichermaßen. Und das ist ein Aspekt, der ja sicher der auch von den Amerikanern der Netanyahu-Regierung vorgehalten wird. Ich glaube, deshalb kann man das auch so sagen. Das hat also mit Israel selbst nichts zu tun. Es richtet sich gegen die Regierung. Also, aber ich bin wirklich mit dem Herzen bei meinen Freunden in Israel. Und ich kann bis zu einem gewissen Grade die Gefühle nachvollziehen, die dort herrschen, muss ich wirklich sagen, nach den grauenvollen Taten, die Hamas da begangen
hat. Ja. Herr Brandt, Sie sind Historiker. Wie werden wir denn vielleicht als Gesellschaft in 10 bis 20 Jahren auf diese gegenwärtige Zeit zurückblicken?
Historiker sind nicht unbedingt gute Prognostiker, was die Zukunft betrifft. Gerade auch deswegen, weil man nicht Tendenzen der Gegenwart einfach weiterschreiben darf. Das ist ja der Fehler von vielen solchen Vorhersagen, dass Tendenzen weitergeschrieben werden. Und hier im besonderen Fall ist es so, dass halt sehr viel im Umbruch ist. Nicht? Also wir wissen zurzeit nicht, wie etwa die, nicht nur die sicherheitsaußenpolitischen Fragen, wie sich das Verhältnis der NATO zu Russland gestalten wird, wenn wir mal optimistischerweise unterstellen, dass der Ukraine-Krieg zu einem Ende gebracht werden kann, zu einem akzeptablen Ende.
Ja, ja.
Das wissen wir nicht. Ich bin selbst ja, neige ja eher zum Optimismus, aber nüchtern betrachtet ist Skepsis angebracht. Und wie man sozusagen die zweite große Drohung, die über der Menschheit hängt, neben der gewissermaßen latenten eines Atomkriegs, nämlich das, was unter dem Stichwort Klimakrise, also die ökologische Problematik, wie man das ohne internationale Zusammenarbeit, also auch mit den Staaten, die autoritär geführt werden, zustande bringen will, ist mir rätselhaft. Also ich auf Ihre Frage antworte ich mit Fragezeichen, aber die Antwort deutet zumindest an, wie ich überhaupt nur eine Perspektive sehe.
Herr Kujat, dann gehen die abschließenden Worte an Sie. Sie sind damals im Jahre 1942, sind Sie zur Welt gekommen. Übrigens habe ich gesehen, im gleichen Jahr wie der US-amerikanische Präsident. Sie haben dann damals Ihren Vater im Zweiten Weltkrieg verloren. Er war Wehrmachtssoldat. Was sind denn Ihrer Ansicht nach jetzt für das nächste Jahr, für 2024 gesehen, die größten Konfliktherde? Was macht Ihnen da am meisten Sorge? Und wie blicken Sie ganz persönlich in die Zukunft, Herr Kujat?
Ja, ich persönlich bin auch eigentlich Optimist. Ich glaube an die Vernunft der Menschen, auch bei den Menschen, die deutlich demonstrieren, dass sie keine Vernunft anwenden. Irgendwo verfügt ja jeder über so ein Fünkchen Vernunft. Das hoffe ich sehr und das hoffe ich insbesondere von den Regierungen. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir in dieser entstandenen neuen Weltordnung der rivalisierenden Mächte, dass da nun zwei Blöcke entstehen. Das ist auf der einen Seite China und Russland mit den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Im August sind 6 weitere Staaten dazugekommen, insbesondere so ein Schwergewicht wie Saudi-Arabien. Und auf der anderen Seite sehen wir den antagonistischen Block, die Vereinigten Staaten, und den Versuch, die Europäer in diesen Block einzubinden. Und die Brücke dazu ist die NATO. Die NATO hat am 29. Juni letzten Jahres ein neues strategisches Konzept veröffentlicht und hat genau diesen Punkt deutlich gemacht. Das sehe ich als das größte Risiko an, das uns bevorsteht in diesem nächsten Jahrzehnt. Und die regionalen Konflikte oder auch die bilateralen Konflikte, die wir sehen, haben alle das Potenzial dazu, dass soweit die Großmächte darin verwickelt sind oder den einen oder den anderen unterstützen, haben alle das Potenzial, dass daraus auch diese Konfrontation zwischen den beiden Blöcken weiter verschärft. Und da ist es natürlich der Kulminationspunkt, das ist natürlich der Taiwan, die Taiwan-Frage, die da mit hineinspielt. Ich, angesichts dieser Situation, so wie sie entsteht, bin ich der Auffassung, Europa muss versuchen, sich selbst zu behaupten. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen politisch, wirtschaftlich, technologisch und auch militärisch in der Lage sein, unsere eigenen Interessen zu vertreten und auch uns zu behaupten in dieser konfliktträchtigen Welt. Das ist für mich das Entscheidende für die kommenden Jahre.
Dem stimme ich absolut zu. Und vielleicht, bitte um Entschuldigung, wenn ich mir nach dem letzten Wort noch ein letztes Wort gönne, aber also gerade die Taiwan-Frage ist insofern interessant. Diese Frage ist ja vor 50 Jahren, als der damalige US-Präsident Nixon durch Vermittlung von Kissinger, der gerade verstorben ist, nach Peking kam und mit Mao Zedong verhandelt hat. Und da hat man in gewisser Weise die Taiwan-Frage, die ja seit dem chinesischen Bürgerkrieg der 40er Jahre irgendwie ungelöst war, hat man es stillgelegt. Man hat die Frage nicht gelöst. Man hat sie stillgelegt, indem man gesagt hat, gut, rechtlich gibt es nur ein China. Ja. Und Taiwan ist ein Teil Chinas. Aber wir rühren nicht an den realen Machtverhältnissen. Und das ist jetzt die letzten Jahre von verschiedener Seite in Frage gestellt worden. Und das ist sehr, sehr gefährlich, zumal wenn jetzt die NATO noch im chinesischen Meer und wie heißt das heute, Indo-Pazifik, noch Zuständigkeiten bekommt, was eigentlich nicht so gedacht war.
Ist auch nach dem Vertrag nicht möglich.
Wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, aber es wird möglich gemacht.
Ja.
Und wir denke, also das sollte als Botschaft, unser beider Botschaft, übrig bleiben, die Verselbstständigung Europas und die Behauptung Europas nicht einfach nur als Machtfaktor, sondern auch eines bestimmten Zivilisationsmodells, wo wir vielleicht doch der Welt auch noch was vermitteln können.
Herr Kujat, Herr Brandt, mit diesem starken Abschlusswort bedanke ich mich vielmals für Ihre Zeit, dafür, dass wir hier heute zusammengefunden haben. Ich denke, es war ein wirklich großartiges Gespräch mit sehr spannenden Aspekten, sehr erkenntnisreich. Vielen Dank, dass das hier heute möglich war. Ja, und auch an euch, liebe Community, vielen Dank, dass ihr hier heute mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso gut gefallen wie mir. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne weihnachtliche Zeit. Bleibt wohl auf und denkt dran, Frieden ist das Allerwichtigste. Ciao.